NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Daniela Remus. Hallo und herzlich willkommen. Zeitzeugen und Überlebende der Shoah und ihre Berichte waren jahrelang und sind bis heute ein wichtiger Baustein für die historische Erinnerungsarbeit an Schulen und Gedenkstätten. Und weil es immer seltener die Möglichkeit gibt zum Gespräch mit Überlebenden, entwickeln viele Einrichtungen, wie zum Beispiel auch Yad Vashem, für die wichtige Erinnerungsarbeit sogar digitale Zeitzeugen als Hologramme. Einer, der trotz seines hohen Alters die weite Reise von Israel nach Deutschland dennoch auf sich nimmt, ist Uri Hirsch. Er wurde 1938 in Hamburg geboren, als Sohn des letzten Kantors der Hamburger Bornplatz-Synagoge, die jetzt wieder neu aufgebaut werden soll. 1939 floh die Familie nach der Reichspogromnacht nach England, später in die USA. Heute lebt Uri Hirsch in Jerusalem. In dieser Woche ist er zu Gast in der Hansestadt, besucht als Zeitzeuge verschiedene Schulen und auch den HSV. Als ich Uri Hirsch diese Woche treffen konnte, kam er ohne Mittagspause direkt aus einem solchen Schulgespräch. Deshalb fragte ich ihn als erstes, was genau er den Schülerinnen und Schülern erzählt hat.
Well, everything that I speak about in my stories.
Alles, was ich in meinen Erzählungen schildere, beruht nicht auf eigenen Erinnerungen. Ich war ja ein Baby, sondern setzt sich aus Berichten von Familienmitgliedern, Büchern, Nachforschungen und verschiedensten anderen Quellen zusammen. Sie fragten nach der Familiengeschichte. Also, die Wurzeln unserer Familie väterlicherseits in Hamburg reichen viele Generationen zurück. Meine Mutter stammte aus Papenburg im Norden, zog aber als Jugendliche ebenfalls nach Hamburg. Wir sind also im Grunde Hamburger. Mein Vater war für den Bornplatz zuständig. Dort befand sich die große Synagoge, die Hauptsynagoge. Er trug die Verantwortung für die gesamte Einrichtung. Neben dem Rabbiner war er die wichtigste Person, der Verwalter und zudem der letzte Kantor der Synagoge. Deshalb wollte die Gestapo ihn zur Zeit des Pogroms in ihre Gewalt bringen, denn er besaß alle Schlüssel und wusste genau, wo sich alles befand. Sie brachten ihn also zur Synagoge, wo er alles aufschließen musste. Sie stahlen die Wertgegenstände und begannen dann, das Gebäude zu zerstören. Sie brannten es nicht nieder, wie sie es mit anderen Synagogen taten, aber sie richteten große Verwüstungen an. Nachdem sie ihn nicht mehr brauchten, sperrten sie ihn in ein Hamburger Gefängnis. Von dort aus deportierten sie ihn nach Sachsenhausen. Ich erzähle meist auch, was Sachsenhausen war, denn auch wenn die Leute den Namen kennen, in Israel war er beispielsweise völlig unbekannt, hier hingegen ist er geläufig, schildere ich ihnen einige der Geschehnisse dort, wie schrecklich die Zustände waren und so weiter. Ich berichte auch davon, dass er dort 6 Wochen lang inhaftiert war. Das geschah noch vor Kriegsbeginn. Und ich erzähle, wie es ihm gelang, freizukommen. Denn vor dem Krieg ließen die Nazis Häftlinge aus Sachsenhausen frei, wenn man nachweisen konnte, dass man mit der gesamten Familie Deutschland verlassen würde. Denn Hitler wollte das Land judenrein haben. Meinen Eltern gelang es schließlich, alles Notwendige in die Wege zu leiten, Dinge zu verkaufen, Gebühren zu bezahlen, Bescheinigungen zu beschaffen und all die anderen erforderlichen Schritte zu unternehmen. So wurde mein Vater schließlich freigelassen. Und wir kamen bei jemandem unter, ich kenne die Einzelheiten nicht mehr genau, aber wir wohnten bei jemandem in London. Ich weiß nicht, ob es ein Verwandter, ein Freund oder jemand von einer Wohltätigkeitsorganisation war, der uns Unterkunft bot, aber auf diese Weise konnten wir Deutschland verlassen.
Ich würde gerne wissen, welche Erfahrungen machen Sie an den Schulen? Wie bereit sind denn die Schülerinnen und Schüler, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen?
So my experience with the students here is very good.
Meine Erfahrungen mit den Schülern hier sind sehr gut. Auch wenn sie über einiges bereits Bescheid wissen, sind ihnen die Einzelheiten, die ich ihnen vermittle, neu. Und sie wirken sehr interessiert. Ich hoffe, dass meine Botschaft bei ihnen ankommt. Nach meinem Vortrag kommen viele Schüler zu mir, bedanken sich und erzählen mir, was ihnen besonders gefallen hat und so weiter. Das ist mir wichtig, denn genau das ist mein Anliegen. Sie sollen wissen, was geschehen ist. Es darf nicht einfach nur heißen, es gab Sachsenhausen und das war's. Sie sollen wissen, was sich in Sachsenhausen zugetragen hat und warum meine Familie meinen Vater nach seiner Entlassung nach 6 Wochen nicht wiedererkannte und ihn zunächst nicht ins Haus lassen wollte.
And why when my father came out after 6 weeks, my family didn't recognize him and didn't want to let him into the house.
In Deutschland wird ja zurzeit viel darüber diskutiert, ob die Erinnerungen an die Verbrechen der Nationalsozialisten ausreichen, um den gegenwärtigen Antisemitismus zu bekämpfen. Wie sehen Sie das? Was ist wichtig in dem Zusammenhang?
I think whatever the students in Germany have been taught in the schools is good.
Ich denke, dass das, was den Schülern in Deutschland in der Schule vermittelt wird, gut und sehr wichtig ist. Jedes Detail, das sie darüber erfahren, ist von Bedeutung. Und ich glaube, dass meine Ausführungen eine gute Ergänzung zu ihrem bisherigen Wissen darstellen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die Situation in Deutschland im Einzelnen aussieht, aber ich bin sicher, dass es hier, wie in vielen anderen Ländern auch, Menschen mit antisemitischen Ansichten gibt oder falschen Vorstellungen. Daher ist es für Schüler wie Erwachsene wichtig, sich zu informieren und so viel wie möglich darüber zu lernen, was der Wahrheit entspricht und was nicht. Sie müssen erkennen, was Fake News sind und wie man darauf reagieren sollte. Statt in eine reine Abwehrhaltung zu gehen, gilt es, offensiv zu agieren und, auch wenn es schwierig ist, zu versuchen, die Meinung der anderen zu ändern. Kurz gesagt, je besser die Menschen über die historischen Geschehnisse informiert sind, desto besser können sie sich gegen Antisemitismus zur Wehr setzen. Und das wird zweifellos hilfreich sein.
The better they will be able to defend against antisemitism, and this of course will help.
1939 haben Sie Hamburg verlassen müssen. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie nach so vielen Jahren überhaupt zurück in Ihre Geburtsstadt nach Hamburg gekommen sind?
Well, I was born here, you know that. And I left in 1939, went to England, went to the United States.
Nun, ich wurde hier geboren, das wissen Sie. Und ich verließ das Land 1939, ging nach England und in die Vereinigten Staaten. Vor vielen Jahren unternahm unsere Synagoge in den Vereinigten Staaten eine Reise durch ganz Europa. Und die erste Station war Hamburg. Das war also das erste Mal seit 1939, dass ich in Hamburg war. Aber wir suchten in Ohlsdorf auf dem Friedhof nach einigen Dingen und blieben nur etwa einen halben Tag in Hamburg. Und dann, vor 2 Jahren, wurde ich eingeladen, weil die Stadt Hamburg mich eingeladen hat. Ich kam also mit meiner ältesten Tochter hierher und wir verbrachten eine Woche hier. Ich konnte mir den Bornplatz ansehen und ich ging nach Ohlsdorf und viele andere Dinge. Und als ich dann zurückkam, sagte ich, wissen Sie, ich habe 4 Töchter und bin nur mit meiner ältesten Tochter gekommen. Meine anderen Töchter müssen das auch sehen. Also nahm ich 2025 die Töchter Nummer 2 und 3 mit und wir kehrten wieder hierher zurück. Und bei beiden Reisen fuhren wir auch nach Sachsenhausen. Das mussten Sie sehen. Und das war im Jahr 2025. Und dann unterwegs haben wir beschlossen, dass ich mit Schülern in deutschen Schulen sprechen und ihnen Dinge vermitteln möchte, die sie vielleicht nicht wissen. Meine Geschichte erzählen. Und das ist es, was ich hier mache.
And let them know things that maybe they don't know. Tell my stories. And that's what I'm doing here.
Ich stelle mir vor, dass es sehr anstrengend ist, für Sie hierher zu reisen, die zahlreichen Gespräche zu führen, sich immer wieder auf neue Menschen einzustellen. Was treibt Sie an, um dennoch weiterzumachen?
So first of all, I am already telling these stories for a number of years in Israel.
Nun, zunächst einmal erzähle ich diese Geschichten schon seit einigen Jahren in Israel. Sie wissen, was Yom HaShoah ist, oder? An diesem Gedenktag gibt es in Israel eine Initiative namens Zikaron Basalon, Erinnerung im Wohnzimmer, bei der Menschen Überlebende zu sich nach Hause einladen, damit diese dort von ihren Erlebnissen berichten. Das mache ich in Israel schon seit vielen Jahren und es beschränkt sich nicht nur auf diesen einen Tag. Eigentlich ist es das nie, denn ich spreche an vielen Orten und ein einziger Tag reicht dafür einfach nicht aus. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel 11 Mal gesprochen. Die meisten dieser Termine waren vor Soldaten auf Militärstützpunkten. Ich habe 6 solcher Stützpunkte im ganzen Land besucht. Ich hatte vorher gar nicht gewusst, dass sie existieren, denn ihre Standorte sind geheim. Außerdem sprach ich auf einer Polizeidienststelle, in einem Privathaushalt, in einer Synagoge und so weiter. Eine Woche später war dann eine Gruppe aus den USA da. Im Rahmen des Programms Taglit werden Amerikaner für eine Woche oder 10 Tage nach Israel gebracht. Und ich hatte die Gelegenheit, auch zu ihnen zu sprechen. Insgesamt habe ich also etwa 11 oder 12 Vorträge in Israel gehalten. Und auch hier in dieser Woche, ich weiß gar nicht genau, wie viele es insgesamt waren, aber es waren wohl so 6, 8 oder 10 Vorträge. Das ist völlig in Ordnung. Solange ich sie nicht direkt hintereinander absolvieren muss, mache ich das sehr gerne. Denn in den letzten Jahren habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, diese Informationen an so viele Menschen wie möglich weiterzugeben, damit diese sie an die nächste Generation weitervermitteln können. In der Hoffnung, dass dies künftigen Antisemitismus verhindern hilft. Es ist eine große Herausforderung, ein mühsamer Kampf. Aber ich leiste gerne meinen Beitrag, wo immer es möglich ist.
Sie hörten ein Gespräch mit Uri Hirsch, der 1938 in Hamburg als Sohn des letzten Kantors der Bornplatz-Synagoge geboren wurde und jetzt regelmäßig in die Hansestadt kommt, um mit Schülerinnen und Schülern und anderen Interessierten als Zeitzeuge ins Gespräch zu kommen. Als ich Uri Hirsch um einen Musikwunsch mit jüdischem Bezug bat, musste er nicht lange nachdenken.
There are several Hebrew songs or Jewish songs which could be appropriate for that.
Es gibt verschiedene hebräische oder jüdische Lieder, die sich dafür eignen würden. Ich kenne die Texte vieler dieser Lieder nicht auswendig, ich müsste sie nachlesen. Aber wenn Sie in dieser Sendung etwas spielen wollten, halte ich die Hatikva für am besten geeignet. Denn das Wort Tikva bedeutet Hoffnung. Und wir hoffen immer. Jeder auf der Welt hofft auf etwas Besseres. Das wäre also wahrscheinlich am passendsten, auch wenn es noch andere Lieder gibt.
Das war die Hatikva, die israelische Nationalhymne, komponiert von Samuel Cohen, die sich Uri Hirsch als Musik gewünscht hat. Hier in einer besonderen Version, gespielt vom mittlerweile bereits 90-jährigen Klarinettisten Jora Veitmann. Und jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
Angesichts anhaltend hoher Zahlen von antisemitischen Straftaten in Deutschland hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, vor einer gesellschaftlichen Gewöhnung an den Hass auf Juden gewarnt. Die inzwischen fast alltägliche Präsenz des Judenhasses führe zur Bildung einer neuen Normalität, sagte Schuster der Neuen Osnabrücker Zeitung. Jüdisches Leben sei nur unter immensen Schutzanstrengungen möglich. Der RIAS-Jahresbericht müsse deshalb ein Weckruf für Politik und Zivilgesellschaft sein. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus RIAS hatte zuvor seinen Jahresbericht für 2025 vorgestellt. Demnach wurden im vergangenen Jahr bundesweit 8.725 Vorfälle registriert. Das waren 9 mehr als im Jahr davor. Im Durchschnitt kommt es damit zu etwa 24 Taten pro Tag. Niedersachsen hat erstmals eine Liste erstellt, die einen Überblick über das Vorgehen des Landes gegen Antisemitismus gibt. Die Liste umfasst 40 Einträge. Entstanden sei sie durch den regelmäßigen Austausch zwischen dem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus Gerhard Wegner und seinen Ansprechpersonen in verschiedenen Ressorts, so das Justizministerium. Aufgelistet sind neben der Förderung von Projekten auch Präventionsmaßnahmen an Universitäten und Schulen sowie sogenannte Demokratiepaten der Polizei. Das von den Bayreuther Festspielen zunächst abgesagte Gedenkkonzert mit einer Rede des jüdischen Publizisten Michel Friedmann soll nun doch stattfinden. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, entschuldigte sich Festspielleiterin Katharina Wagner bei Friedmann und lud ihn erneut ein, zu den Festspielen zu kommen. Dieser habe nach einiger Überlegung zugesagt. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums ist ein Gedenkkonzert geplant, bei dem Friedmann über Richard Wagner und die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit der Festspiele sprechen soll. Die Veranstaltung war zwischenzeitlich von der Festspielleitung aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Friedmann reagierte empört. Die Ernsthaftigkeit, sich mit dem Antisemiten Richard Wagner auseinanderzusetzen, sei durch die Absage ad absurdum geführt worden, sagte Friedmann. Vor dem Staatsschutzsenat des Hanseatischen Oberlandesgerichts in Hamburg muss sich ab kommender Woche ein Mann verantworten, der laut Anklage im Auftrag des Irans Juden und Freunde Israels für Mord- und Brandanschläge ausgespäht haben soll. Die Generalbundesanwaltschaft wirft dem Dänen mit afghanischen Wurzeln geheimdienstliche Agententätigkeit vor. Unter den von ihm ausgespähten Personen befanden sich laut Anklage auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sowie der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck. Dänische Polizeibeamte hatten den Mann im vergangenen Sommer in Aarhus festgenommen. Wenige Wochen später wurde er nach Deutschland überstellt und sitzt seitdem in deutscher Untersuchungshaft. Der Pianist Igor Levit ist mit der Ehrendoktorwürde der Universität Osnabrück ausgezeichnet worden. Levit sei einer der profiliertesten deutschen Künstler der Gegenwart, hieß es von Seiten der Universität. Für seine außergewöhnliche künstlerische Exzellenz, seine neuen Ansätze der Musikvermittlung sowie seinen unermüdlichen Einsatz für Humanität, Toleranz und Demokratie habe er nun den Ehrendoktortitel erhalten. Der jüdische Pianist bezieht immer wieder Stellung gegen Antisemitismus und Ausgrenzung. Dafür erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz und den Deutschen Nationalpreis. Soweit die Meldungen.
Das war unsere Sendung Shabbat Shalom, bis hierhin mit Daniela Remus am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln.
Was ist heilig? Können Menschen heilig sein? Oder können sie Heiligkeit erlangen? Das sind Fragen, die uns der Tora-Abschnitt Korach vorlegt. Das 4. Buch Mose erzählt von der Wanderung der Israeliten in der Wüste hin zum verheißenen Land. Und da wird nichts beschönigt. Immer wieder kommt es zu Krisen. Ungeduld, Zweifel, mangelndes Selbstvertrauen, dann wieder Selbstüberschätzung lassen das Volk rebellieren. Mal aus Hunger oder Durst, mal ist ihnen die Speisung durch das Manna zu eintönig, die Lebensbedingungen in der Wüste sind herausfordernd. Und die Leute leben mit einem Todesurteil. Obgleich sie bereits an der Schwelle zum Land stehen, wollten sie nach Ägypten, an den Ort von Sklaverei und Fremdherrschaft, zurückkehren. Darum verhängte Gott über sie die Strafe, dass nicht sie selbst, sondern nur ihre Kinder in das Land einziehen sollten. Mit der von einem Leben in Unterwerfung und Zwangsarbeit geprägten Generation ist kein Staat zu machen. Der Aufbruch einer Gesellschaft, die in Freiheit und Eigenverantwortung lebt, wird durch sie nicht zu schaffen sein. Die nervliche Anspannung im Volk ist also sehr groß und entlädt sich immer wieder in Rebellionen gegen Moses und Aaron. Diesmal wird der Protest durch ihren Cousin Korach angeführt. Er versammelt 250 namhafte Männer um sich und hält dem Brüderpaar, der eine Prophet und Anführer, der andere Hohepriester, entgegen: Genug der Würde für euch, denn alle in der Gemeinde sind heilig und Gott ist mitten unter ihnen. Warum also erhebt ihr euch über die Gemeinde Gottes? Korach und die 250 Rebellen unterlaufen den Führungsanspruch von Moses und Aaron. Sie stellen deren Funktion als Mittler zwischen Gott und Menschen in Frage. Und sie führen dabei einen wunderbar basisdemokratisch klingenden Grund an. Die gesamte Gemeinde ist heilig. Nicht allein ihr seid von Gott erwählt. Deshalb habt ihr kein Recht, eine herausgehobene Stellung gegenüber der Gemeinde einzunehmen. Ein Midrasch, eine rabbinische Auslegung, verbindet diese Geschichte mit dem Gebot über die Tzitzit in den Versen zuvor. Dort heißt es, die Israeliten sollten sich an die vier Ecken ihres Gewandes Schaufäden, also die Tzitzit, knüpfen, die einen blauen Faden enthalten. Dieser eine blaue Faden sei ihnen zur Mahnung. Wann immer sie ihn anschauen, sollen sie der Einhaltung der Gebote gedenken. dass ihr euch erinnert all meiner Gebote und sie tut und heilig seid eurem Gott. Der Midrasch nun zeichnet uns ein farbiges Bild von dieser Szene. Die Männer um Korach tragen Talitot, die komplett blau sind und sich nicht auf den einen blauen Faden an den vier Ecken beschränken. Sie sagen, wenn schon an diesem Blau etwas Besonderes ist, dann machen wir doch gleich den ganzen Talit aus dieser Farbe. Welchen Zweck hat dann noch ein einzelner Faden? Wenn der blaue Faden für Heiligkeit steht, um wie viel mehr ein durch und durch blauer Talit, all die tausenden Fäden darin? Ein ganzes Meer von 250 blauen Talitot baut sich vor Moses und Aaron auf und fordert sie heraus. Die Logik ist bestechend. Wozu braucht man einen einzelnen Faden an der Ecke, wenn man auch den gesamten Stoff blau färben kann? Der von den Rebellen beabsichtigte Trugschluss liegt darin, dass man Heiligkeit nicht für sich reklamieren kann. In Bezug auf Menschen ist Heiligkeit nie ein Zustand, sondern immer nur ein Werden. Wann immer unser Blick auf die Tzitzit fällt, sollen wir eingedenk sein, unsere ganze Lebensführung auf die göttlichen Gebote hin auszurichten. Alle Aspekte unseres Lebens sollen vom Streben nach Heiligkeit durchdrungen sein. Die Tzitzit sind ein äußeres Zeichen, aber sie sind keine Äußerlichkeit. Es mahnt uns an unser Unterscheidungsvermögen. Wir brauchen dieses Denkzeichen, das sich von der Umgebung abhebt, um es überhaupt wahrnehmen zu können. Nein, nicht alles in der Welt und in unserem eigenen Leben ist heilig, aber unser Streben kann uns auf den Weg dorthin bringen. Es handelt sich um eine ewige Annäherung, ohne das Ziel je zu erreichen. Doch genau auf dieses unablässige Bemühen kommt es an. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbinerin Ulrike Offenberg aus Hameln. Zum Schluss hören Sie das Vetaher Libenu. Übersetzt lautet der Text: Reinige unser Herz, damit wir dir in Wahrheit dienen, und gib uns, ewiger, unser Gott, deinen heiligen Sabbat zum Anteil. Es singen Chaim Storosum und René Wagener, begleitet vom Collegium Musicum Judaicum Amsterdam.
Oh, baby. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.